Wenn ProfessorInnen in den Ruhestand gehen, nennen sie das manchmal bloß Entpflichtung oder Emeritierung. So hieß früher der Ruhestand der Hochschullehrenden, in dem man viele Berufspflichten verlor, viele Rechte wie das Recht zu lehren und bestimmte Ressourcen der Universität zu nutzen, aber behielt. Man ging also ohne wirklich zu gehen.
Ich habe kürzlich mit einem jetzt ehemaligen Professoren der Uni Erfurt gesprochen, der zwar mit Zufriedenheit auf sein Berufsleben zurückblickt, aber wirklich, wirklich geht und das mit Lust auf Neues. Professor für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften war Arno Scherzberg bis letzte Woche an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Die hat er übrigens seit Beginn ihres Bestehens begleitet und gestaltet, unter anderem auch als Dekan in den frühen 2000er Jahren. Bevor Professor Scherzberg Erfurt für seine neue Heimat oder seinen weiteren Lebensort verlässt, nutzen wir die Gelegenheit für ein Gespräch, das auch ein bisschen Resümee über das Nachwendeprojekt Uni Erfurt und das ziemlich einmalige Experiment einer staatswissenschaftlichen Fakultät, wie Scherzberg 2012 schon einmal rückblickend sagte.
Worin bestand jetzt dieses Experiment? Thüringens größte Stadt Erfurt wurde nach der Wende Landeshauptstadt. Obwohl das neu gegründete Bundesland Thüringen eigentlich ausreichend Hochschulen hatte und eigentlich auch kein Geld für eine weitere da war, war es doch politisch gewollt, dass Erfurt eine Universität bekomme. Stiftungsgelder konnte man dafür kaum auftreiben und so war man auf den Staat verwiesen. Der Wissenschaftsrat formulierte da aber so einige Bedingungen, unter denen man eine universitäre Neugründung in Erfurt unterstützen würde. Innovativ solle diese neue Uni sein, mit Vorbildcharakter für ganz Deutschland, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Heraus kam das Erfurter Unikat Staatswissenschaftliche Fakultät.
War mir eigentlich klar, ich möchte interdisziplinär arbeiten und nicht an der klassisch-juristischen Fakultät. Ich bin ja Jurist und von daher ist das ein großer Unterschied, wo man hingehen will. Erstmal ist das der Traum jedes Hochschullehrers, Prüfungsordnung, Studienordnung selber bestimmen zu können. Das kommt bei den meisten überhaupt nie vor. Ja, die machen vielleicht ein Reförmchen mit. Aber dass sie von null anfangen und sich wirklich überlegen, wie könnte denn so ein Studiengang, gerade so ein interdisziplinärer, für den es keine Vorbilder gibt, ja, wie könnte der denn aussehen? Das gab es überhaupt nie. Das war ein Glücksfall. Und das sah dann so aus, dass man im Hotel gewohnt hat. Man hatte ja noch keine Wohnung hier. Man hatte auch kein Arbeitszimmer. Die Räume der Universität waren noch nicht so weit, dass man sie hätte schon belegen können. Man hat also im Hotel gewohnt. So alle zwei Wochen hat man sich hier getroffen für ein, zwei Tage und ist dann im damaligen Senatssaal, der oberhalb der Mensa war und uns immer die jeweiligen Mensagerüche zuwehte.
Sie konnten da auch wirklich selbst mitbestimmen und sich einbringen?
Ja, total. Also wir haben alles von scratch neu konzipiert, weil diese Kombination von Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Sozialwissenschaft sonst wo keine Vorbilder hatte. Also wir mussten selber bestimmen, was bleibt dem übrig, wenn man ein Fach nur zu einem Drittel oder sagen wir mal, wenn man jetzt als Hauptfach zu einer Hälfte studiert. Das musste man ja sich erstmal überlegen. Und so kam es auch ganz kuriosen Zusammenlegungen von Lehrveranstaltungen, die man jetzt im klassischen disziplinären Studium so nicht zusammengelegt hätte. Also meinetwegen im Zivilrecht gab es plötzlich Vertragsrecht 1 und 2 und nicht wie die klassische Einteilung, allgemeine Schuldrechte, allgemeiner Teil BGB und so weiter.
Gesamtgesellschaftliche Probleme erfordern transdisziplinäre Betrachtung, eine gute und schöne Idee. Doch die gilt es dann auch einzulösen. Im Jahr 2000 kamen dann die ersten künftigen StaatswissenschaftlerInnen nach Erfurt. Wie lief das ab?
April 2000 angefangen, jedenfalls kam ich da dazu. Ja. Im Mai hat der Dekan dann offiziell die Fakultät gegründet und zum Wintersemester, das heißt im Oktober, mussten die Studenten schon da sein. Da sollte der Studienplan, der Studiengang beginnen. Das heißt, der Studienplan musste so schnell dann auch verabschiedet werden, dass man den auch also genehmigt bekam, Nummer eins. Ja, das ist ja schon mal eine Sache. Das geht ja auch in manchen Ministerien nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Und damals mussten die Studiengänge ja von dem Wissenschaftsministerium tatsächlich geprüft werden. Das ist ja heute, wird das ja über Akkreditierungen gemacht. Das gab es damals nicht. Und es musste ja dann auch noch den potenziellen Studierenden irgendwie zukommen, dass es dann was Neues gibt und wie das dann aussieht. Das heißt, wir mussten also auf jeden Fall in 3 Monaten das Programm fertig haben. Das haben wir auch geschafft, aber deswegen war da schon, auch wenn wir uns jetzt nicht so häufig getroffen haben, war da schon viel Arbeit auch zwischendurch zu machen.
Wie stellt man sich das denn vor? Wie geht man vor, wenn man so einen Studiengang plant?
Also damals war das so, dass ja der Dekan und ein Kollege des im Management, der Wagenbach, schon lange da waren. Und die haben im Grunde die ganze administrative Zuarbeit gemacht. Es gab auch schon Dekanatsassistentin und also es gab schon sozusagen Hilfspersonen, die auch die Verantwortung für die formale Seite des Prozesses übernommen hatten, sodass wir jetzt eigentlich nur noch über Inhalte diskutiert haben. Das heißt, ja, genau. Also es war auch klar, dass es eben eine Hauptschulenrichtung, eine Nebenschulenrichtung geben sollte zu jeder Fachrichtung, dass einige Stunden für das sogenannte Studium Fundamentale, was in Erfurt ein besonderes Merkmal ist, reserviert waren, sodass wir wussten, wie viele Stunden wir letztlich zu vergeben haben. Und es war dann also die Frage, wie organisiert man diese Stunden effektiv und wo sollen die Schwerpunkte liegen? Was sollen Studierende mit diesem interdisziplinären Spektrum denn mitbekommen? Was kann man verzichten, weil es vielleicht nur disziplinär wichtig ist, aber nicht interdisziplinär irgendwie anschlussfähig? Ja, das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Ja, wo sind die Fächer aneinander anschlussfähig, sodass man sagen kann, also der jetzt Recht macht, der gewinnt aus seinem Rechtsstudium heraus auch Kenntnisse, die er in der Politikwissenschaft wieder verwenden kann, sozusagen. Und umgekehrt. Ne? Also das spielte auch eine gewisse Rolle. Wobei klar war, dass wir disziplinär ausbilden und sich das Interdisziplinäre im Kopf der Studierenden zusammensetzt. Ja, das war sozusagen die Hoffnung und das war die Erwartung. Daraufhin haben wir hingearbeitet. Und das hat sich auch erfüllt. Ist jedenfalls mein Eindruck nach 19 Jahren. Ja, das hat sich schon erfüllt. Natürlich in manchem Kopf mehr als im anderen Kopf, aber insgesamt ist das schon gelungen.
Nur bedingt erfüllt hat sich hingegen der Traum vom Gründungsrektor Peter Glotz, der damals von der neuen Universität in Erfurt als Klein Harvard an der Gera schwärmte und deren Grundsteine er dann auch legte, aber auch relativ früh die Uni wieder verließ. Und die weitere Umsetzung dieses innovativen Konzepts der Staatswissenschaften, dieser Vermischung von Wirtschaftsrechts- und Sozialwissenschaften, die blieb dann anderen vorbehalten, wie zum Beispiel auch Arno Scherzberg, der von 2003 bis 2006 Dekan der Staatswissenschaftlichen Fakultät wurde.
Also die Schwerpunkte hingen natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Personen an dieser neuen Fakultät arbeiten würden und wo die ihre Forschungsinteressen und Lehrinteressen haben. Aber man hat sich natürlich schon daran orientiert, dass man aus dem klassischen Studium so viel vermittelt, dass das auch für Masterstudenten dann später anschlussfähig ist, dass sie also eine gewisse Basis haben, um dann einen Master zu studieren. Wir konnten jetzt nicht wild durcheinander wirbeln, sondern es gibt in jedem Fach natürlich so Grundlagen, theoretische Veranstaltungen, die man braucht, zwingend, um das Fach zu verstehen.
Was hatten Sie damals für Visionen? Also was, wie haben Sie sich das vorgestellt? Was davon konnten Sie umsetzen und was trauern Sie vielleicht immer noch nach?
Also die Vision hat sich ziemlich gut verwirklicht, nach meiner Einschätzung. Ich finde das wirklich ein geniales Modell für diejenigen Studierenden, die halt eine breite Ausbildung wollen, die jetzt nicht Spezialisten sein wollen, sondern mehr Generalisten, aber bei dem Generalistentum sich schon aussuchen können, für welche Disziplinen sie sich mehr interessieren und wir haben das im Grunde verwirklichen können, wie wir das verwirklichen wollten. Einschränkungen gab es nur beim Personal und beim Geld, was da zusammenhängt. Also sprich, die Zahl der Hochschullehrerstellen, die letztlich in die Fakultät geflossen sind, war dann deutlich weniger als für die Konzeption, bei der Konzeption eigentlich gedacht war. Und wir sind ja mit der Universität schon im Jahr 2004 und 2005 in ein Sparkonzept geraten, ohne dass wir so recht wussten, warum. Was bedeutet, dass der Aufwuchs an Hochschullehrerstellen, der geplant war, gar nicht realisiert werden konnte. Und das macht sich natürlich schon bemerkbar in der Zahl des Verhältnisses von Studierenden und Lehrenden und auch in der Menge der Angebote, die man jetzt meinetwegen im besonderen Verwaltungsrecht, um mal ein Gebiet rauszunehmen, machen kann. Nicht, da gehört natürlich in einem klassischen Jurastudium wesentlich mehr dazu, als wir jetzt hier anbieten konnten. Und insofern gab es schon Einschränkungen gegenüber unserer ursprünglichen Planung, die auch schmerzvoll waren. Aber vom Grundkonzept her haben wir verwirklichen können, was wir wollten.
Radio frei. Es ist 10.08 Uhr, ihr hört Radio frei, vormittags im Programm, heute mit Max, Claude und Mariette. Wir sprechen gerade über die Erfurter Universität. Vor der Sendung sprach ich mit Arno Scherzberg, Professor für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft an der Universität Erfurt. Er hat den staatswissenschaftlichen Studiengang mitgeplant. Darum ging es gerade und geht es auch weiter. Wir haben schon gehört, dass er selbst die Umsetzung der Idee des interdisziplinären Studiums gelungen findet, wenn da nicht die finanziellen Engpässe wären.
Ist ja so, dass die Studienordnung Staatswissenschaften, die ich ja mitverantwortet habe, im Bachelor und Master alle 4-5 Jahre erneuert worden ist. Also ich habe bestimmt 3 Bachelor und ja jetzt auch die 3. Masterreform mitgemacht, sodass wir es immer weiterentwickelt haben. Es war also nicht so, dass wir einmal uns auf ein Konzept verständigt haben, was dann für ewig gegolten hat. Das war uns damals schon auch klar. Ne? Ich meine, wir machen hier Pionierarbeit, die Studenten waren Pioniere. Und daraus resultiert natürlich auch, dass man Learning by Doing.
Finden Sie, es sollte irgendwelche Änderungen derzeit am staatswissenschaftlichen Studium an der Uni Erfurt geben? Oder finden Sie irgendwelche, was Sie jetzt angesprochen haben, so Reformen, die quasi über Ihnen entschieden werden und die Sie dann irgendwie umsetzen müssen, finden Sie da was problematisch?
Ich finde nach wie vor die Mittelzuweisung problematisch. Also ich meine, das Land hat natürlich eine sehr ausgebildete Wissenschaftslandschaft zu unterhalten und vergleichsweise wenig Einwohner und wenig finanzkräftige Steuerzahler. Von daher kann ich jetzt auch keine Vorwürfe machen. Man muss aber sagen, dass natürlich, um so ein Konzept wie das der Staatswissenschaft lebendig zu halten, ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Disziplinen einfach durch die entsprechende Menge an Hochschullehrern erforderlich ist. Und wir sind da jedenfalls, was die Rechtswissenschaft angeht, schon immer hart an der Grenze gewesen dessen, wo man sagen könnte, naja gut, also das Angebot ist noch attraktiv und ist noch auch von der fachlichen Zusammensetzung her so, dass die Studenten schon das bekommen, was sie dann fürs Masterstudium und fürs weitere Leben brauchen. Aber das ist schon an der Grenze. Es ist immer an der Grenze gewesen. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil man dann nicht spielen kann. Man hat keinen Überschuss, wenn einer mal krank ist oder so. Dann fallen unter Umständen auch schon mal Lehrveranstaltungen aus oder wenn er Forschungssemester hat oder so. Also das ist sehr auf Kante genäht, jedenfalls was das Recht angeht. In der Politikwissenschaft geht es ganz gut. In der Wirtschaftswissenschaft gibt es auch die Situation, dass 2 an sich nicht vereinbare Fachrichtungen zusammengelegt werden in einer Professur. Das ging gerade so, weil die Person tatsächlich auf beide Gebiete passte, aber das ist eine krasse Ausnahme. Und im Recht müssen wir im Grunde jetzt die Defizite dadurch kompensieren, dass wir eine akademische Ratsstelle einrichten, die Lehraufgaben, größeren Umfang Lehraufgaben wahrnimmt. Und das ist nicht der Idealfall einer akademischen Situation.
Ja. Und woran liegt es aber, dass in den Politikwissenschaften weniger Mangel besteht als in den Rechtswissenschaften zum Beispiel?
Das liegt daran, dass sie in der Politikwissenschaft also noch auf die Willy Brandt School zurückgreifen können. Von daher gibt es da Synergieeffekte. Und da sind ja eine ganze Reihe von Professoren auch angesiedelt, die natürlich primär Veranstaltungen dort machen, aber eben auch Veranstaltungen, die man von der Fakultät aus mit belegen kann. Und der andere Aspekt ist, es sind vergleichsweise etwas mehr Studierende in den Sozialwissenschaften als im Recht. Das heißt, die Auslastung in der Politikwissenschaft ist nicht ganz so hoch, sodass die sich dann entsprechend mehr Professuren leisten konnten, während die Rechtswissenschaft aber, auch wenn sie weniger Studierende hat, ja trotzdem die Breite des Faches abbilden muss. Und die Breite ändert sich ja nicht dadurch, dass es weniger Studierende gibt. Deswegen haben wir da ein größeres Problem. Und die Situation im Recht ergibt sich auch ein bisschen daraus, dass wir gar nicht so gerne Studierende haben, die sich im Hauptfach nur auf Recht konzentrieren. Wir haben am liebsten Studierende, die zwei Hauptfächer studieren, eins davon Recht. Deswegen, weil die ja in ihrem Leben dann mit Volljuristen konkurrieren müssen. Und wenn sie dann hauptsächlich Recht haben, aber dann doch weniger als ein Volljurist, dann sind sie nicht, haben sie diesen Mehrwert nicht. Hm. Der Mehrwert besteht darin, dass sie Recht haben plus was anderes. Wir legen also Wert darauf, dass die Studierenden auch eine zweite Hauptstudienrichtung, was in unserer Fakultät geht, belegen und dadurch sich auszeichnen. Ja? Und oder zwei Nebenstudienrichtungen. Hm. Und das heißt, dass die Anforderungen an einen Bachelorstudierenden Recht etwas höher sind, wenn man so will, als an einen Bachelorstudierenden Sozialwissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft.
Und die Anforderungen an diejenigen, die den Studiengang damals geplant haben, war auch nicht nur die drei Disziplinen oder vier, je nachdem, Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften irgendwie sinnvoll zusammenzuschneiden und daraus einen interdisziplinären Gesamtstudiengang zu machen, sondern es gibt auch noch eine weitere Spezialität der Uni Erfurt, und das ist das Studium Fundamentale. Das ist ein Lehrformat, in dem zwei Dozierende aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen und eine gemeinsame Veranstaltung organisieren, also dann aus zwei fachlichen Perspektiven auf ein Thema blicken. Es macht in Erfurt ein Drittel des Bachelorstudiums aus und damit schon eine wesentliche Erfahrung, die man macht, wenn man hier einen Bachelor studiert. Auch für die Lehrenden aber wurde mit dem Studium Fundamentale nach einem Wort des Gründungsdekans Wolfgang Schluchter ein Kooperationszwang für die unterschiedlichen Fakultäten an der Uni eingeführt. Also irgendwie der Zwang, mit Leuten aus anderen Fächern zusammenzuarbeiten.
Und ich muss auch sagen, ich habe mich also mit Kollegen aus der Wirtschaftswissenschaft und Sozialwissenschaft eher befreundet als mit meinen juristischen Kollegen, was sich halt so ergab, ja, weil man natürlich dann auch gerade, ich war da Studienrichtungsbeauftragter, dann habe ich natürlich mit den anderen beiden Studienrichtungsbeauftragten aus der WW und so wie mehr zusammengearbeitet als mit meinen eigenen Kollegen eigentlich, ne? Und dadurch ergab sich das dann irgendwann. Auch was natürlich also ganz hervorragend hier der Fakultät geholfen hat, ist das Studium Fundamentale. Hm. Ich habe immer gesagt, das ist die eigentliche Fortbildungsveranstaltung für Hochschullehrer, weil wir jetzt nämlich in diesem Studium Fundamentale die Sichtweise von anderen Fächern tatsächlich kennenlernen. Das haben wir ja in unserem eigenen disziplinären Studium nie oder allenfalls sehr begrenzt mitbekommen. Und dass man da mit dem Kollegen zusammensitzt und eine Lehrveranstaltung macht, das heißt, dass man da doppelseitig über die Hürden springen muss und gibt natürlich sehr viel Einsichten in das, was die andere Disziplin, wie die andere Disziplin denkt und methodisch vorgeht.
Was haben Sie denn da für Stufus organisiert oder gelehrt?
Also das erste Stufu, wo es wirklich super intensiv war, das war über Niklas Luhmann, also über soziale Systeme. Und ich weiß noch, dass die Studierenden da sich nächteweise mit dem Referat und beziehungsweise mit Luhmann die Köpfe heiß gedacht haben, um das zu verstehen. Und ich hatte das aus juristischer Sicht in meiner Habilitation verwendet und die Kollegin Bobbe aus den Sozialwissenschaften hat das natürlich sowieso in ihrem Portfolio und Kollege Wegner aus der Wirtschaftswissenschaften hatte das auch interessiert. Und von daher hatten wir eine super Veranstaltung da gemacht.
Zu dritt haben Sie das gemacht?
Zu dritt, ja. Damals konnte man das noch zu dritt machen. Später wurde das dann nicht mehr anrechenbar, wenn man zu dritt Stufe machte. Aber in dem Fall war das natürlich gerade, weil ich gesagt habe, für die Fakultät, diese Zusammenarbeit hat das natürlich total befördert, dadurch, dass man dann zusammen unterrichtet hat. Ne? Ja, das natürlich. Macht einen totalen Unterschied. Man sitzt dann nicht nur im Gremium zusammen, sondern man hat tatsächlich miteinander was zu tun. Und es gab natürlich dann auch eine Forschungsgruppe, die transdisziplinär war, wo wir uns dann schon relativ früh, vielleicht 2003 schon, vielleicht schon 2002, zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt mal ein Thema interdisziplinär angehen, um einfach zu schauen, ja, das mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Das war Klugheit bei unserem Thema. Ja. Da haben wir also zwei Tagungen gemacht und auch Tagungsbände rausgegeben zum Thema kluges Entscheiden, ja, und das dann nicht nur die Staatswissenschaften, auch die Psychologie und so mitgenommen, aber jedenfalls im Kern war das schon dann unsere Form der Zusammenarbeit und das hat sich auch sehr bewährt.
Sie waren jetzt also auch dabei, als die internationalen Beziehungen eingeführt wurden, der Studiengang in Erfurt. Haben Sie da auch mitgeplant?
Ich selber habe dann nicht mitgeplant, aber ich war in der Fakultät als Fakultätsrat. Und als solcher habe ich natürlich auch sozusagen das begleitet. Wir hatten eigentlich ganz noch ganz andere Pläne seinerzeit. Wir wollten gerne ein umfangreicheres IB-Studium unter Einschluss von zum Beispiel den Historikern durchführen, was leider gescheitert ist an kapazitären Problemen. Wir konnten also die Kollegen aus der Philosophischen Fakultät nicht dazu gewinnen, jetzt sich an einem Studiengang der Staatswissenschaften zu beteiligen, was vielleicht verständlich ist, aber fürs Programm war das nicht so schön. Ja, ansonsten haben wir aber das Programm schon weitgehend so machen können, wie wir es gerne gewollt hätten.
Also es ist aus quasi Geldgründen sind die nicht mit eingestiegen, weil es für sie nicht so viel gebracht hätte?
Also ja, also ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung, aber es wird ja immer abgerechnet für die Fakultät, was sie an Lehre leistet, ja, um dann eben sagen zu können, okay, so viel ist eben auch an Personal erforderlich. Und da hätten sie das, was in unserem Studiengang eingeflossen wäre, wohl nicht vernünftig abrechnen können. Ich kann das nur so, habe das nur so indirekt gehört, ja, dass das daran gescheitert sein soll. Jedenfalls hätten wir gerne einen fakultätsübergreifenden Studiengang gemacht. Das scheint aber von den Strukturen her wohl schwierig zu sein. Das ist nicht unbedingt jemanden persönlich anzurechnen. Das liegt mehr an der Struktur, ja, an dem System, genau.
Ich studiere internationale Beziehungen und ich hätte es natürlich sehr schön gefunden, wenn man Philosophie mit dabei gehabt hätte, aber auch so war das ja schon relativ. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so nichts richtig studiert quasi von den Sachen, die ich gemacht habe. Was ja ein bisschen die Idee davon auch ist, interdisziplinär zu arbeiten. Ja. Aber vielleicht wäre es ja auch zu viel gewesen. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, Recht hatte ich zum Beispiel. Was hat man da? Grundrechte hat man eine Vorlesung? Völkerrecht?
Ja, Staatsorganisation seit den Grundrechten im ersten und zweiten Semester. Und dann kommt Völkerrecht, Europarecht freiwillig.
Ja, das, genau. Ja, und das war es dann eigentlich
schon. Das ist schon eine starke Reduktion. Also Völkerrecht ist klar, aber Europarecht muss man natürlich auch machen. Also IB ohne Europarecht ist ja eigentlich kaum zu denken. Das ist ja das Beispiel einer internationalen Zusammenarbeit, die auch funktioniert, die es weltweit kaum eins gibt sonst. Ne? Also von daher.
Und in der wir auch Mitglied sind. Also ja, macht eben schon Sinn. Als
muss man das eigentlich machen. Aber da sehen Sie schon, dass da schon erhebliche, oder ja, sagen wir mal, der Menge des Stoffs, des potenziellen Stoffs geschuldete Einschränkungen sind. Also wenn man IB vernünftig studieren will, braucht man eigentlich recht viel. Man braucht vielleicht länger als 3 Jahre, ja, um das wirklich sinnvoll dann zu einem Abschluss zu bringen. Aber wir sind ja in einem Zeitalter des schnellen Studierens, ja, wo nicht wie zu meiner Zeit konnte man sich da auch so 5 Jahre an der Universität aufhalten, ohne dass das jetzt irgendwie ein Problem bildet, oder 6 Jahre. Heute ist nach 3 Jahren der erste Abschluss fällig und da muss man natürlich die Studiengänge, auch wenn sie fachlich das vielleicht gar nicht hergeben, ja, die muss man dann so zuschneiden, dass man halt mit Ach und Krach die dann irgendwie durch die 3 Jahre bringt und dann kommt irgendwas Sinnvolles bei raus. Das ist ja auch nicht so gedacht, dass damit Ihr akademischer Lebenslauf beendet sein soll, sondern Sie sollen ja ein Masterstudium draufsetzen, was das dann vertieft und dafür die theoretischen, methodischen Voraussetzungen mitbringen. Und ich denke mal, dass wir das schon leisten können. Ja, aber Sie müssen natürlich dann, wenn es darum geht, in spezifische Regionen, Problemfelder, Themenbereiche wie meinetwegen Konfliktlösung oder sowas, ja, Friedensforschung oder so einzusteigen, dann das müssen Sie natürlich im Master, können Sie erst im Master machen.
Aber wäre es nicht auch logisch, quasi die Grundlagen, also wie ich Sie jetzt verstanden habe, fänden Sie schon gut, wenn man vielleicht eine Regelstudienzeit von, weiß nicht, 8 Semestern oder noch länger hätte und die Grundlagen wirklich ausbaut, anstatt überall ein bisschen reinzuschauen und dann im Master ist es ja möglicherweise aber auch wieder und ein Master ist ja auch schnell vorbei. Also ich meine, 1 Semester Masterarbeit, dann hat man auch nur noch 3 Semester.
Ja, also ich meine, wir haben da lange drüber diskutiert, ob man in der Universität eine Flexibilität dahingehend einführt, dass man die Bachelorstudiengänge von 3 Jahren auf 4 Jahre erweitert. Also potenziell, das ist dann abhängig vom Studiengang. Manche brauchen das auch nicht. Also und dafür den Master verkürzt. Ja.
Die Idee wäre dann aber so gewesen, dass die jeweilige Fakultät sich entschieden hätte, ob es 3 oder 4 Jahre sind?
Genau, oder für den jeweiligen Studiengang. Die Fakultäten tragen ja verschiedene Bachelor. Studiengänge. Ne? Also wenn, dann hätten wir eine Flexibilität gebraucht, was aber die kleine Universität vermutlich auch schon von der Kapazität der allgemeinen Verwaltung her überfordert, weil man dann nicht mehr die regulären Abläufe hat. Das heißt, nach dem dritten Semester kriegen die ihre Zeugnisse, ja, und das wird entsprechend vorbereitet, sondern dann muss man eben jeden Studiengang wieder gesondert behandeln. Woran das gescheitert ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es natürlich schon auch, vor allen Dingen in England, eine ganze Reihe Master gibt, die nur ein Jahr dauern. Und dann ist man hat man zu wenig. Ja? Hm. Also es gäbe schon Anschlussmöglichkeiten für auf einen vierjährigen Bachelor dann noch einen einjährigen Master zu setzen. Aber der Zug der Zeit ging in eine andere Richtung und die Flexibilität war nicht vorhanden. Deswegen müssen wir jetzt halt mit der Struktur 3+2 auskommen. Das finde ich jetzt so schlimm nicht. Also ich glaube nicht, dass die Studierenden da jetzt einen wirklichen Nachteil dran leiden, sondern dass der Stoff, den man halt in 5 Jahren schafft, wird anders unterteilt. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wie glücklich die IB-Studierenden sind, weil ich davon nicht so viele kenne und die auch selber nicht unterrichte. Aber ich kann sagen, von den Studierenden der Staatswissenschaft, die ich begleitet habe, sind die meisten in sehr interessante Masterstudiengänge gegangen, auch internationaler Art, und haben da auch berichtet, dass sie mit der Ausbildung, die sie bei uns bekommen haben, gute Voraussetzungen bis sehr gute Voraussetzungen hatten im Vergleich zu ihren Kommilitonen, die ja dann aus aller Welt auch dann da kommen. Und von daher brauchen wir uns nicht zu verstecken, auch wenn es nur 3 Jahre sind, können wir ihnen schon was bieten, was vergleichbar ist mit dem, was ihre Kommilitonen aus anderen Studiengängen mitbringen.
Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Ja, ihr hört Radio Frei vormittags im Programm hoffentlich immer noch. Wir sprechen gerade, beziehungsweise wir haben gesprochen mit Arno Scherzberg, Professor der Universität für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften. Er hat uns schon sehr viel erzählt, wie es dazu kam, diesen Studiengang der Staatswissenschaften so interdisziplinär aufzubauen, und wie er das Ganze im Nachhinein bewertet. Seit dem 1. April ist er im frühzeitigen Ruhestand. Als letztes habe ich ihn gefragt, was er denn jetzt dann noch macht. Sie gehen jetzt frühzeitig in den Ruhestand, beziehungsweise sind schon?
Ja, vorgestern.
Vorgestern, ab dem 1. April.
Ab dem 1. April.
Es ist kein Scherz.
Nein, das ist, ja.
Und was werden Sie denn jetzt am meisten vermissen in Thüringen und von der Uni Erfurt?
Naja, also was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist der Kontakt mit den Studierenden. Vor allen Dingen auch mit denen, die für mich arbeiten im Lehrstuhl. Und da fällt ja ein ganzer Lebensbereich fällt da weg. Ne? Ich habe mich gern mit denen, wir haben ja regelmäßig Lehrstuhlbesprechungen gemacht, wir haben Projekte gemacht, dafür waren die studentischen Hilfskräfte ja zum Beispiel auch angestellt oder meine wissenschaftlichen Mitarbeiter. Also diese persönlichen Kontakte, die das natürlich mit sich bringen, auch mit den Studierenden in kleineren Veranstaltungen. Das ist was ich immer sehr genossen habe und was natürlich jetzt nicht mehr der Fall sein wird. Ne? Das würde ich am meisten vermissen. Und ich werde auch aus Erfurt wegziehen. Also Erfurt selber hat mir auch immer sehr gut getan. Ich fand das so eine Stadt, die einen freundlich aufnimmt. Und
ist auch nicht so groß.
Ja, genau. Also die überschaubar ist. Es gibt keine Verkehrsstaus, außer vielleicht mal in der Hauptverkehrszeit. Mal steht man mal zweimal an der Ampelphase. Aber sonst kommt man hier gut durch und ich finde es eine sympathische Stadt und das, ja, ich ziehe jetzt nach München.
Da gibt es schon mal Verkehrsstau.
Ja, da bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Bammel davor, was das Großstadt, die höhere Dichte, Intensität der Großstadt, wie sich das dann anfühlen wird. Aber also das Beschauliche an Erfurt, ja, es gehört auch zu den Dingen, die ich eigentlich, ja, die ich schon vermissen werde. Aber das Leben führt mich weiter. Das kommt von innen. Das gibt ist keine intellektuelle Entscheidung gewesen, sondern das ist eine Bauchentscheidung und so ist es dann schon richtig. Also, dass ich das machen würde, das war mir eigentlich schon lange klar. Zu welchem Zeitpunkt? Das habe ich letzten Sommer entschieden.
Gab es dann Auslöser?
Nein.
Studierende mit nur 4-0, weil man sich gedacht hat, bringt hier alles nichts.
Nee, also ist ja so, erstmal, was die Studierenden angeht, zum Beispiel die in meinem Lehrstuhl arbeiten, nicht mehr integriert, die suche ich mir ja aus.
Stimmt.
Also da gab es im Grunde nie einen Ausfall. Dann habe ich ja noch die Studierende der Studienstiftung betreut. Da habe ich auch immer Leute gehabt, die interessant waren, mit denen man wirklich gut was unternehmen konnte. Also da, das wäre eher was gewesen, wo ich gesagt hätte, auch naja, bleib noch mal ein Semester. Ne? Aber nee, es war so eine innere Entscheidung zu sagen, nee, also jetzt, es würde noch mehr vom selben sein, wenn ich noch ein Jahr geblieben wäre. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, es ist mehr vom selben, dann denke ich mir, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe schon genug, ja. Also 19 Jahre war ich jetzt insgesamt dabei und das rundete sich in mir. Gab gar keine Entscheidung in dem Sinne, ich musste gar nicht viel entscheiden. Das war plötzlich wie zu Ende.
Also genau, Sie wollten nochmal irgendwie auch was anderes machen und nicht erst, wenn Sie 90
sind. Genau, ja, genau. Also ich meine, immer das sozusagen neues, ich hätte mir ein neues Forschungsgebiet, ist auch schon klar welches. Ich hätte mich mit Digitalisierung beschäftigt, habe ich auch schon angefangen. Das ist für Juristen ein ganz neuer Horizont, der sich da auftut, weil es da Fragestellungen gibt, die man bisher meinetwegen, was Big Data angeht oder so, überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte. Datenschutzrechtlich sowieso, aber eben auch sonstige Grundrechte, Persönlichkeitsentwicklung und so, die da also in Frage stehen. Umgang mit Fake News und so. Also da gibt es ganz viel, was man da thematisieren könnte, aber ein neues Themenfeld aufzubauen, dann sich einzulesen, darauf Veröffentlichungen zu machen, eine Tagung zu machen, so, das habe ich schon mehrmals durch. Ja, das haben wir mit Klugheit angefangen, dann habe ich mit Nanotechnologie mich beschäftigt, und dann haben wir was über Europa gemacht und so. Also wir haben diesen Prozess mehrfach durch und ja, da war die Motivation einfach nicht mehr so hoch, dass ich dachte, jetzt machst du das nochmal. Ja? Und deswegen war dann klar, ist genug.
Wollen Sie trotzdem in Zukunft noch forschen und vielleicht Veröffentlichungen machen oder so?
Nee, es gibt noch ein paar Veröffentlichungen, die noch nicht da sind. Ja, die sind schon geschrieben aber und auch abgegeben, aber noch nicht veröffentlicht. Die kommen natürlich noch. Aber neue Veröffentlichungen, also wenn ich das gewollt hätte, dann wäre ich lieber hier geblieben. Denn jetzt habe ich ja auch keinen Staff mehr, ja, also kein Personal mehr, wo ich dann sagen kann, jetzt schaut mir mal die Fußnoten nach oder besorgt mir mal das Buch. Oder also das ist ja schon aufwendig. Also jedenfalls mit den sogenannten Buchwissenschaften, ja, da muss man tatsächlich ja auch aktuelle Literatur haben, da muss man sozusagen immer am Puls sein, sozusagen mit den aktuellen Zeitschriften und Veröffentlichungen und so. Und das kann man ohne Lehrstuhl nicht wirklich sinnvoll machen. Also man kann sich auf ein kleines Themenfeld vielleicht dann begrenzen, aber ehrlich gesagt, wenn ich mich entscheide aufzuhören, dann höre ich eben auf.
Okay, und was planen Sie denn jetzt für die Zukunft? Also Sie ziehen nach München, haben wir schon gehört.
Ja, naja gut, das ist natürlich viel mit verbunden. Das eine ist, ich muss mich um meine Mutter kümmern, die allerdings nicht in München wohnt, sondern in den USA. Und mit ihren 95 und angehender Demenz einfach mehr Präsenz braucht. Und das wird mindestens ein gutes Drittel meiner Zeit in Anspruch nehmen.
Und die wird aber auch in den USA bleiben?
Ja, die wird in den USA bleiben. Also ich kann mir nicht recht vorstellen, weil sie da auch jetzt seit 30 Jahren verwurzelt ist, nicht, dass sie da nochmal wieder zurückkommt. Das glaube ich nicht. Und meine Frau wohnt in München, deswegen ist das sowieso naheliegend gewesen, nach München zu gehen. Und da habe ich auch einen großen Freundeskreis. Ne? Und was wir dann zusammen anstellen, das müssen wir mal schauen. Also ich arbeite schon immer nebenbei auch sozusagen hobbymäßig therapeutisch. Und das werde ich sicherlich weitermachen.
Haben Sie ja schon was in Aussicht?
In Aussicht im Sinne von was Formales? Nein, ich bin ja jetzt gerade in die Freiheit in die Phase der Freiheit eingetreten. Jetzt lasse ich mich nicht von irgendetwas wieder einfangen. Nein, das mache ich dann sozusagen im Freundeskreis. Ne? Was sich daraus entwickelt. Ich meine, es war so mal die Idee, dass man mal vielleicht ein Haus in Südfrankreich mietet oder kauft und dort einen Teil des Lebensabends verbringt, mehr in der Sonne und wieder raus aus der Großstadt. Oder in Spanien. Also das ist noch alles offen und ich schätze es sehr, dass ich aus einer sehr geplanten und planbaren Gegenwart in eine ungeplante und auch nicht planungsbedürftige Zukunft gehe.
Das ist ein bisschen wie bei Bachelor-Absolventen, bloß dass da die sind schon planungsbedürftig quasi. Ja. Die müssen sich überlegen, was sie mit den nächsten 50 Jahren ihres Lebens anfangen.
Genau, da ist man ja auch noch in einer ganz anderen Phase, weil man hat ja auch einen Druck. Es muss ja auch was bei rauskommen. Es muss ja auch die Ausbildung sich zu was fügen, was man dann beruflich irgendwie nutzen kann. Und das ist eine ganz andere Phase. Da verstehe ich auch, dass man vom Leben auch noch anders geschoben wird, ja, und sich dem auch nicht entziehen kann. Das sollte man auch nicht. Habe ich ja durchgemacht.
Aber Sie haben jetzt keinen Druck mehr, weil Sie haben es schon zu was geschafft und können jetzt quasi ruhig
so ist
alles
es,
andere ja. Scheitern kann man jetzt nochmal im Notfall.
Ja, zum Scheitern gibt es ja nichts, weil ich nicht in dem Sinne was leisten muss. Also ich habe das Gefühl,
Fehler machen, vielleicht nicht scheitern.
Passiert ständig. Aber also das, was ich hier in Erfurt machen konnte, also diesen Aufbau zu der Universität und der Fakultät zu begleiten. Ich war ja auch lange Dekan, also lange 2 Jahre Prodekan, 3 Jahre Dekan und ewig im Fakultätsrat und ich weiß nicht, 10 Berufungskommissionen mindestens gemacht und war Berufungsbeauftragter des Präsidenten und so. Also diese ganzen, ja, sozusagen Leistungen, ja, die mit dem Job als Hochschullehrer natürlich verbunden sind. Das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt übermäßig viel Selbstverwaltung gemacht habe, sondern das, was sich eben anbot, habe ich auch gemacht, ne, und gerne. Das ist vorbei und jetzt muss ich in dem Sinne nichts mehr leisten, nichts mehr beweisen, sondern ich kann das tun, was ich glaube, was von innen heraus stimmig ist und wozu ich Lust und habe und Zeit und Spaß und ich weiß es nicht, was kommt.
Was ist Ihre Hoffnung für die Uni Erfurt, wenn Sie jetzt gehen, für die Zukunft? Was wünschen Sie der Uni, den Studierenden, den ProfessorInnen?
Ja, es stellt sich ja jetzt durch dieses veränderte Regime des Hochschulgesetzes nochmal verstärkt die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Statusgruppen. Ne? Denn es gibt ja jetzt andere Mitbestimmungsregeln und ich denke, dass das erstmal eine Zeit lang dauert, bis das sich einspielt.
Was meinen Sie mit Statusgruppen? Also Studierende,
Mitarbeiter, nicht wissenschaftliches Personal und Hochschullehrer. Ne? Da werden ja die Gremien neu zusammengesetzt. Ich denke, im Sommer wird da gewählt im Sommersemester wird gewählt und dann wird zum Wintersemester werden die Gremien neu zusammengesetzt. Und da ist man in der Situation, ich weiß nicht, ob das, also ich bin da jetzt Gott sei Dank neutral, ich muss mich da nicht weiter mit beschäftigen, ob das jetzt so eine geniale Idee war. Aber da gibt es jedenfalls eine Herausforderung und ich hoffe, dass das sehr freundschaftlich irgendwie abläuft. Ne? Das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, die Uni wird ja jetzt Mitglied der DFG hoffentlich. Also das ist angeleitet und ich wünsche der Universität, dass sie das schafft, dass sie da auch aufgenommen und angenommen wird. Und das Dritte, was ich meiner Fakultät vor allen Dingen wünsche, ist, dass die Zusammenarbeit über die Disziplingrenzen in der Forschung besser wird. Das habe ich ja vorhin dargestellt, von 2002 bis 2011 hat das gut funktioniert, aber seitdem sind wir da ein bisschen im Leerlauf. Da gibt es wenig interdisziplinäre Forschung, außer bei den Ökonomen mit ihrem Labor. Aber ansonsten gibt es das zu wenig. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass da ein paar Leute kommen, die das vorwärts treiben und man wieder von einer Forschungsgruppe Staatswissenschaft sozusagen hören wird.
Eine letzte Frage. Man sagt ja manchmal, die Uni Erfurt, und das so wurde sie auch am Anfang ein bisschen geplant, habe ich gehört, Elite-Uni an der Gera. Ist die Uni Erfurt Elite-Uni an der Gera für Sie?
An der Gera ist sie schon, ja.
Uni ist sie auch.
Ja, Uni ist sie auch. Elite, also das passt nicht in die Forscherlandschaft oder in die Lehrlandschaft der Universität von Deutschland, dass es da eine Elite-Uni gibt. Dazu fehlt ihr die personelle Ausstattung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also um Elite-Uni zu sein, da müsste sie sehr viel mehr Geld ins Personal stecken. Und da müsste sie...
Kann die Uni das dann machen? Also könnte
das
sie
Geld
quasi,
ist ja nicht da.
Genau,
das Geld ist nicht
also
da.
Sie könnte nicht das Geld woanders abzapfen.
Also das Land müsste ganz neue Entscheidungen treffen. Also was eine gewisse elitäre Funktion hat, das ist sozusagen der Rest dieses Elite-Denkens, ist das Max-Weber-Kolleg. Da kann man schon sagen, das ist eine sehr komfortable Situation für die dort Promovierenden und auch die Lehrenden, die da Fellows sind. Ne? Das ist schon ein Stück Elite. Aber was die Studiengänge ansonsten angeht, würde ich sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass hier exzellente Ausbildung geleistet wird, aber die strukturellen Voraussetzungen dafür sind eigentlich nicht da. Dazu ist das Verhältnis von Studierenden zu Lehrenden zu schlecht und dazu ist die Ausstattung der Lehrstühle auch nicht groß genug. Ne? Ich würde meinen, die Universität bietet gute Ausbildungsmöglichkeiten, aber von der Elite-Universität würde ich nicht sprechen.
Also wenn Sie sich drei Sachen wünschen könnten für die Uni Erfurt, ich nehme mal an, auf jeden Fall mehr Personal.
Also mit Wünschen, das habe ich eigentlich aufgegeben, was zu wünschen. ich würde mal eher sagen, was ich mir für Sie wünsche, was realistisch ist, ja, dass es mit Ihrer Personal- und Mittelausstattung aufwärts geht, dass sie nicht aus Geldgründen Studiengänge einschränken oder gar schließen muss, dass das Land sich dauerhaft verpflichtet, die Universität zu fördern, so wie sie eben auch andere Universitäten fördert. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass Erfurt da eine Sonderrolle spielen muss. Das Land hat viele Verpflichtungen, das sehe ich auch. Und das ist ja auch insgesamt schon eine sehr, sagen wir mal, wissenschaftsfreundliche oder ausbildungsfreundliche Orientierung, die Thüringen hat. Das muss man auch anerkennen. Deswegen würde ich jetzt nicht fordernd hier sagen, ihr müsst uns mehr geben, sondern ich würde sagen, versucht das konstant zu halten, versucht es mit einem Aufwuchs, der angemessen ist, auch im Vergleich zu den anderen Aufgaben des Landes zu begleiten, sodass die Universität eine gewisse Sicherheit hat. Und nicht so ständig neu verhandeln muss über ihre Ziel und Leistungen und über ihre Mittelzuweisung.
Gut, danke schön, Herr Scherzberg, für das gerne. Interview. In der letzten halben Stunde haben wir gehört einen Beitrag von Max und Mariette mit Herrn Arno Scherzberg, Professor für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der Universität Erfurt, bis Ende März. Denn jetzt ist er im vorzeitigen Ruhestand. Wir wünschen ihm viel Spaß und Freude. Danke für die Zeit hier und danke für das Interview. Den Beitrag könnt ihr natürlich nachhören auf www.radiofrei.
Radio. Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.